Zwischenruf NRW. Der Podcast der FDP-Fraktion Nordrhein-Westfalen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwischenruf NRW. Der Podcast der FDP-Landtagsfraktion. Es ist die Episode 45. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast dazu. Da komme ich gleich drauf. Mir wurde immer gesagt, ich soll ja am Anfang sagen, was für ein Datum wir haben. Heute haben wir den 4. März. Mein Name ist Marcel Hafke, parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion. Und ich freue mich heute, dass wir über Sicherheit in Nordrhein-Westfalen sprechen, über die Innenpolitik. Ich darf das ja seit einiger Zeit jetzt übernehmen und lerne da ganz viel jeden Tag und habe mich letztes Jahr im Wahlkampf damit schon sehr intensiv beschäftigt. Ich komme aus Wuppertal und da hat sich nicht nur die gefühlte, sondern die objektive Sicherheit dramatisch verändert. Und ich bin deswegen sehr froh und dankbar, dass wir heute einen ganz besonderen Gast haben, nämlich Manuel Ostermann. Er ist nicht nur Bundespolizist, sondern erster stellvertretender Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Jetzt habe ich es hoffentlich genau richtig gesagt. Herzlich willkommen, dass du da bist.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr.
Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch, aber ich glaube, unsere Zuhörer und Zuhörer wollen vielleicht zu Beginn einmal genau hören, wer du bist. Polizist, das haben wir schon mal rausgehört. Aber was machst du denn eigentlich? Was hast du bislang gemacht? Vielleicht sagst du ein paar Sätze zu dir.
Ja, machen wir das so. Manuel Ostermann, ich bin 35 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, wohne und lebe im wunderschönen Nordrhein-Westfalen im Kreis Warendorf. Ja, genau, und du sagst es bereits, ich bin Bundespolizist, bin stationiert bei der mobilen Kontrolle- und Überwachungseinheit in Essen, bin freigestellt als Personalrat und im Ehrenamt, was quasi schon fast Hauptamt ist, darf ich Polizeigewerkschafter sein und mich dann zu den sicherheitsrelevanten Themen äußern. Und ich habe mich sehr über die Einladung gefreut, denn ich finde das großartig, dass die FDP in Nordrhein-Westfalen dieses Thema jetzt anpackt.
Klasse, bin gespannt auf den Austausch. Als Politiker kommt man ja immer wieder in verschiedensten Konstellationen mit der Polizei in Kontakt. Einmal selber als Betroffener, weil man ist ja der eine oder andere Sache auch schon mal so an Beleidigungen, an Angriffen oder an Übergriffen so ausgesetzt. Und natürlich im politischen Kontext immer, es ist einer der Kernaufgaben des Landes, für die innere Sicherheit zu sorgen. Ist ja auf die Bundesländer in der Hauptsache delegiert und natürlich auch ein wichtiger Faktor im Haushalt. Und der Frage, wie sieht es eigentlich aus? Und ich habe in der Vorrecherche gesehen, dass du ein Buch geschrieben hast. Also du bist ja nicht nur in den sozialen Medien aktiv, da sind wir so auch auf dich ja aufmerksam geworden, sondern hast du ein Buch geschrieben mit dem Titel Deutschland ist nicht mehr sicher. So, was ist das für eine steile Behauptung, die du da an den Tag gelegt hast? Ist das deine Wahrnehmung als Polizist oder wie kamst du zu diesem Titel? Also der war ja schon sehr einprägsam.
Ja, genau. Wie komme ich eigentlich zu diesem Titel? Ziel schon erreicht, denn er sollte einprägsam sein. Ich wollte mit diesem Buch nichts anderes machen, als eine Debatte anstoßen. Eine Debatte über soziale Infrastruktur, eine Debatte über die innere Sicherheit, aber vor allem eine Debatte auf die Polizeibeamten mal zu blicken. Was leisten diese Menschen eigentlich jeden Tag? Wo sind Handlungsfelder? Was läuft gut, was läuft schlecht? Und den Menschen in Deutschland vielleicht mal mitzuteilen, wo stehen wir eigentlich im Bereich der inneren Sicherheit? Und das in aller Kürze, denn sonst könnte man gleich mehrere Bände darüber schreiben, in aller Kürze. Und ja, dieses Buch, das sollte schon emotionalisieren. Klar mit der Absichtserklärung, dann am Ende auch darüber zu sprechen. Und deswegen muss ich ganz deutlich sagen, Deutschland ist nicht mehr sicher, ist zumindest im subjektiven Empfinden vieler Menschen Gegenstand der Realität, in der Objektivität von Zahlen, Daten, Fakten, in dieser Absolutheit natürlich nicht. Aber wie gesagt, wir müssen darüber reden und das ist ein zweckdienliches Mittel gewesen in meiner Betrachtung.
Ja, finde ich spannend. Da kommen wir jetzt auch mit Sicherheit drauf zu sprechen. Nicht nur, wieso du auf den Titel gekommen bist, sondern warum das Empfinden so ist, auch objektiv. Jetzt kann man immer sagen, da natürlich, wo mehr Polizisten unterwegs sind, wo mehr ermittelt wird, da passiert auch mehr. Also die statistische Zahl der Straftaten steigt. Jetzt aktuell ja in der neuesten Statistik müde zurückgegangen, aber schwere Straftaten, die nach oben gehen. Und ich finde selber, wenn ich mich selber ich habe das ja gerade schon eingangs gesprochen, in meiner Heimatstadt so umschaue, es hat sich schon verändert. Ich war letztes Jahr im Kommunalwahlkampf sehr stark vor Ort unterwegs und habe da mit ganz vielen Leuten gesprochen. Da kann ich mich nur dran erinnern und deswegen zum Thema gefühlte Sicherheit, dass ich abends am Weinfest bei mir im Stadtteil ist und die Welt noch so einigermaßen in Ordnung, standen so 30 Jugendliche an einer Bushaltestelle, die haben dann gerufen, hey, Hafke, wir kennen dich, und dann bin ich da rübergegangen, mit denen gesprochen. Nur ein bisschen Wein gab es ja nicht mehr, der war schon geschlossen, aber so hatten wir im Moment gesprochen. Dann haben die mir erzählt, zwei von den Jugendlichen, die waren so 16, 17, nicht mal 18, hatten in den letzten 3 Wochen Messer am Hals. wurden ausgeraubt. Und habe ich gesagt, ihr habt aber hoffentlich wenigstens Anzeige gebracht, dass man an die rankommt. Ne, nee, haben wir nicht gemacht, bringt ja eh nichts, war die Aussage. So, was macht das mit dir als Polizist, wenn man so eine Aussage hört? Ich könnte meine Meinung zu sagen, aber was macht das mit dir?
Also, da schlagen eigentlich zwei Herzen in meiner Brust. Und das eine sagt, es verwundert mich überhaupt nicht. Wir haben ja diesen Trend, vielleicht mal so als kleine Anekdote, damit man das mal einordnen kann. 2024 war ich eingeladen beim Sat.1 Frühstücksfernsehen zum Thema Messergewalt und da hatten wir 37 Messerdelikte pro Tag in Deutschland. Da hat die Redaktion mich dreimal angerufen, um die Statistik nochmal belegt zu bekommen, weil sie diese Zahl nicht fassen konnten. Ein Jahr darauf war ich zum gleichen Thema am gleichen Ort. Da waren es 79 Messerdelikte pro Tag in Deutschland. Da hat aber niemand mehr nachgefragt, weil die gesagt haben, in Anführungsstrichen, wie, nur so wenig, gefühlt ist es mehr. Deswegen wundert mich das nicht. Und auf der anderen Seite schlägt da mein Polizistenherz, dass da sagt, fataler könnte so eine Aussage nicht sein. Und es macht auch ziemlich deutlich, wo eigentlich das Problem liegt. Und das ist tatsächlich in diesen Bereichen die Justiz. Und zwar nicht der Justizapparat als Problemdefinition, sondern ein kaputtgesparter Justizapparat. Denn auch das ist kein Geheimnis. Man hört ja immer wieder ganz gerne diese Floskel, die Strafe muss auf dem Fuße folgen. Mhm. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn auch so viel Personal da ist, dass man die Fälle abarbeiten kann. Und zwar zügig. Und das passiert eben nicht. Das liegt aber an der unter anderem personellen Infrastruktur. Und was du jetzt beschrieben hast, ist ja quasi ein Dunkelfeld, weil sie es nicht zur Anzeige gebracht haben. Wir kennen ja erstmal nur offiziell das Hellfeld. Sowas spricht sich rum. Und daraus resultierend sind wir voll in dem Bereich der sogenannten Schutzbewaffnung.
Ja.
Jugendliche, die sowas erlebt haben, Jugendliche, die sowas kommunizieren, sorgen natürlich dann auch grundsätzlich dafür, dass andere Leute ein Messer mitführen. Und das ist eine menschliche Gegebenheit, dass bei Bedrohungsszenarien, bei Gewalteskalation das genutzt wird, was man an Mann oder an der Frau hat, meistens am Mann in diesem Fall. Und dann sind wir voll in dem Bereich der Gewalteskalation. Und als Polizeibeamter, das kann mir ja keine Ruhe lassen. Also in welchem falschen Beruf. Aber leider Gottes ist das Gegenstand der Realität. So ist es.
Ja, das ist, also uns wird das ja immer als Politiker so oft geschildert, wo ein Problem sieht, ob das die dunkle Straße, dunkle Ecke ist. Ich kann mir auch an Geschichten erinnern, wo eine ältere Dame sagte, sie macht ihre Apotheke eher zu, die ist in der Nähe vom Hauptbahnhof, sagt sie, weil sie Sorge hat, bis zum Bahnhof zu kommen. So, das sei denn, das ist eben die gefühlte Sicherheit. Ob es dann tatsächlich so ist, ist ja immer noch was anderes, ob da jetzt mehr Übergriffe oder Sachen passieren. Aber wenn das tatsächlich zunimmt, das ist schon herausfordernd. Ich habe eine Statistik gesehen, vielleicht kannst du da noch, bevor wir konkreter nochmal einsteigen, nehmen, die mich wirklich etwas irritiert hat. Wie gesagt, ich komme aus Wuppertal, zählt ja in Deutschland zu einer Großstadt, dass das subjektive Sicherheitsgefühl, also die Leute sich unsicher fühlen im ländlichen Raum, das ist ja eigentlich etwas, was ich jetzt von meiner Wahrnehmung genau umgekehrt sehen würde. Also ich würde ja manchmal lieber im ländlichen Raum wohnen und denke, es ist ja einfach schöner für meine Kinder groß zu werden, also nicht nur landschaftlich, sondern auch von den Sicherheitsfragen. Aber offensichtlich denken die Leute genau andersrum.
Das ist spannend. Ich komme ja tatsächlich aus einem richtig kleinen Dorf. Wir haben keine Ampel. Ganz klassisch. Freiwillige Feuerwehr, Schützenverein, kleine Kita, eine Kneipe. Die Welt ist in Ordnung, würde ich damit sagen. Und wir haben so 20 Minuten mit der Bahn. Da ist auch ein kleiner Bahnhof bis nach Münster. Und das ist kein Alleinstellungsmerkmal, wenn insbesondere die Mädchen und die Frauen sagen, also ich zu späteren Abendstunden mit der Eurobahn dann nach Münster rein. In keinem einzigen Fall. Und dann sind wir voll in der Debatte drin, was mich auch so ein bisschen umtreibt, zu glauben, dass Gewaltkriminalität nur noch ein Phänomen von Großstädten ist oder ausschließlich, das ist falsch. Es prägt immer weiter den ländlichen Raum, auch Radikalisierungsprozesse, die damit einhergehen. Was bei uns an den Schulen los ist, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, das ist, geht da keine Kuhhaut mehr, das ist völlig verrückt, was da passiert.
Selbst bei euch.
Natürlich, selbst bei uns. Also ich kann vielleicht mal so eine kleine Zahl bundesweit in den Raum werfen. Über 97.000 Straftaten im vergangenen Jahr an unseren Schulen, über 36.000 Gewaltdelikte nur an unseren Schulen. In Deutschland allerdings. Mhm. Ne? Das kann einen ja nur besorgen. Das ist ja Wahnsinn. Und jetzt kommt aber auch etwas, was man vielleicht differenziert betrachten muss zwischen der tatsächlichen Statistik und eben diesen Empfinden. Früher hatte man eine Tageszeitung oder die Tagesschau und dann hatte man eine Informationsquelle und liegt in der Natur der Sache, dass Kriminalität nicht in der Bandbreite und der Vielzahl überhaupt kommuniziert werden konnte. Heute ist Social Media da. Mhm. Wenn man möchte und wenn man auch noch in einem toxischen Algorithmus ist, kriege ich jede 30 Sekunden irgendeine Straftat in Deutschland auf mein Handy.
Ja.
Das prägt natürlich auch. Wir dürfen nur einen Fehler nie machen. Das Sicherheitsempfinden der Menschen in dem Fall niederzureden, indem man sagt, statistisch ist das unbegründet. Mhm. Wenn das die einzige Antwort darauf ist, dann fühlen sich die Menschen nicht nur irgendwann noch unsicherer, sondern sie fühlen sich vor allem missverstanden, abgehangen. Und das führt dann auch ein Stück weit zu Radikalisierungsprozessen. Und ich glaube, da muss Politik noch viel klügere Antworten drauf finden. Fängt vielleicht damit an, sich einfach mal ehrlich zu machen und den Menschen das Empfinden nicht abzusprechen, sondern mal anzunehmen.
Und das erinnert mich an ganz viele Debatten, die ich auf Podiumsveranstaltungen erlebt habe, insbesondere von tatsächlich von einer Partei, die das kleingeredet hat, insbesondere von den Grünen. Im Wahlkampf jetzt, aber auch jetzt hier im Landtag, wo es um Stichwort Messergewalt ging. Ich kann mich noch letztes erinnern, bei uns im Wuppertal habe ich das mehrfach andiskutiert und gesagt, dass das ein Problem ist und insbesondere in mancherlei Herkunft von Menschen und die gesagt haben, aber genau den Punkt statistisch gesehen nicht. Was ich spannend fand, war die Reaktion des Publikums, die alle nicht nur im Kopf geschüttelt haben, sondern gefragt haben, was ist das für eine irre Äußerung, wie sie selber gar nicht immer miterlebt haben, aber anders wahrnehmen, dass es ein Problem ist. Aber ich fand, wenn ich auf einen Satz von dir vorhin zum Eingang zurückkommen darf, weil den fand ich eigentlich spannend, gesagt ist, die Gesellschaft, gesellschaftlichen Probleme, die sozialen Strukturen haben sich so stark verändert. Was würdest du denn sehen, was ist im Moment eins der, oder das kann man das überhaupt schon beschreiben, eins der größten Probleme in unserer Gesellschaft und Treiber für Gewalt? Was hat sich denn eigentlich am stärksten verändert? Dass wir jetzt sagen, gefühlt, vielleicht auch statistisch, hat sich zu den 90er Jahren Gewalt doch krass verändert. So, also, ja.
Mein Herzensthema, eine komplett kaputt gesparte soziale Infrastruktur.
Was heißt das, soziale
Infrastruktur? Fangen wir mal bei dem Fundament einer tragenden und auch zufriedenen Gesellschaft an, das Ehrenamt.
Mhm.
Wenn man sich anschaut, und jetzt muss ich vielleicht auch da so einen Klammervermerk machen. Man schimpft ja immer gerne auf die Politik. Jetzt sage ich mal was Unangenehmes, aber Wahres in meiner Betrachtung. Wir als Gesellschaft haben eine maßgebliche Verantwortung. Jetzt nehme ich mal meine eigene Generation. Ich bin 35. Meine eigene Generation nehme ich mal jetzt. Wer engagiert sich von uns eigentlich noch ehrenamtlich? Beim THW, beim Deutschen Roten Kreuz, bei Fußballverein, Volleyballverein, Tennisverein, ganz egal wo, bei der Messdiener Gemeinschaft, spielt keine Rolle. Gibt es ja tausende Möglichkeiten. Ich glaube, das hat radikal abgenommen. Mhm. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ob es egoistische Gründe sind, ob es bürokratische Gründe sind, ob es finanzielle Gründe sind, ob es Verpflichtungen im familiären Umfeld sind. Am Ende, glaube ich, führt das aber dazu, dass wir umso weniger Ehrenamt wir haben. Und ich mache das immer ganz toll fest an den Fußballvereinen. Wir finden kaum noch Schiedsrichter, Jugendmannschaften werden zusammengelegt, nicht wegen mangels Kinder, sondern mangels an Trainern und so weiter und so fort. Und wenn Jugendliche und Kinder dieses soziale Angebot, diese Gemeinschaft nicht mehr haben, was für mich übrigens auch die Ursprungsdefinition von Integration ist, nicht nur mit Blick auf Migration, sondern völlig egal welcher Herkunft, Integration in unsere Gesellschaft, in das Miteinander, dann fühlt man sich abgehangen, dann lungert man rum und dann kommt man auch auf blöde Gedanken. Wir waren alle mal jung und auch wir hatten mal blöde Gedanken, aber wir wurden dann möglicherweise von dem einen oder anderen mal eingefangen. Geht weiter über Kita-Plätze, unser Bildungssystem ist für mich ein Riesenpunkt. Ich gebe gerne zu, ich bin kein Profi darin, aber ich sage das mal ganz platt, gerne auch populistisch. Wir sollten weniger Satz des Pythagoras lernen und mehr Kompetenzen im Umgang auf Social Media zum Beispiel, Gefahren, Sanktionsmöglichkeiten und. Und geht weiter über die Frage von Sanktionsmöglichkeiten von Lehrkräften. Und am Ende, jetzt mache ich aber das ganz große Fass auf, wenn wir mit Blick, und das hast du eingangs richtig gesagt, wenn du auf einem Podium sitzt und sagst, dass wir im Bereich der Migration einen Schwerpunkt auch im Bereich der Kriminalität haben, dann hast du sowas von recht. Jede Statistik, und ich habe sie sogar mit, ich könnte daraus zitieren, sagt das sehr eindrucksvoll. Und da stellt sich mir folgende Frage. Liebes Deutschland, liebes Nordrhein-Westfalen, wir müssen uns schon ehrlich machen. Die Definition von Schutzersuchen, die übrigens bei der Anerkennungsquote bei unter 18% nur liegt, ist ein Aufenthalt auf Zeit. Das ist deshalb relevant, weil unser Sozialstaat nie für eine echte Integrationsdebatte überhaupt aufgestellt war. Weil es nie gedacht war. Jetzt vermischen wir beides und wir sind formvollendet überfordert. Und das führt zu Abhängigkeiten, das führt zu Frustration und das führt in allererster Linie zu Kriminalität. Das ist ein Riesenthema. Und jetzt mal einen Strich drunter, wenn du mich fragst, wo der Kern des Problems liegt, ein kaputtgesparter Sozialstaat in seiner Infrastruktur.
Ja, das ist, würde ich tatsächlich großteils so unterschreiben und auch nochmal sehr schön auf den Punkt gebracht. Stellt natürlich die Gesellschaft und als Politik vor krassen Herausforderungen, das mal so zu sagen, weil der Sozialstaat, die Infrastruktur, die wir haben, wenn sie kaputtgespart ist, Geld, die Diskussion kennen wir alle, aber auch weil es Menschen umtreibt. Weil das mir gerade durch den Kopf geht. Ich habe eine Sache erlebt. Ich war vor Jahren mit der Politik in Island. Ja, kleines Land, wenig Einwohner, 360, 350.000 Einwohner, irgendwie sowas. Die haben ein krasses Problem mit Alkohol gehabt, Alkoholmissbrauch bei jungen Leuten und Gewalttaten bei jungen Leuten, also 13, 14, 15-Jährigen. Und die haben angefangen, Sport verpflichtend jeden Nachmittag einzuführen, 4 Stunden lang für einen ganz kleinen Beitrag, haben da alle Kinder Sport gemacht. Indoor-Golf, Indoor-Handball, Fußball, alles Indoor gemacht. Haben die natürlich keine Energieprobleme wie wir. Haben gemacht, die Zahlen von Gewalt und Alkoholkonsum bei Jugendlichen auf einen ganz kleinen einstelligen Prozentzahl zurückgegangen. Was ja eigentlich genau das bestätigt. Was machen eigentlich mit den Kindern und Jugendlichen nachmittags, wenn die da unterwegs sind? Weil wenn die einmal in Sozialvereinen, in Vereinen unterwegs sind, Strukturen da sind, und dann als Kinder und Jugendliche da aktiv sind, werden sie vielleicht auch als junge Leute dann entsprechend mal so eine Vereinsposition übernehmen und so eine Struktur aufrechterhalten. Und das ist ja alles weggebrochen. Beim Wahlkampf beim THW, ich habe dort quasi und bei der Freiwilligen Feuerwehr nur junge Leute aus dem bürgerlichen Segment getroffen, aus anderen Religionszugehörigkeiten, aus Menschen, die hierhin geflüchtet sind, Migration, keinen einzigen getroffen. So, also wie will man da eine soziale Infrastruktur aufrechterhalten? Das hat ja nicht mal was mit Geld zu tun, sondern ich weiß nicht, womit das was zu tun hat. Verschobene Werte?
Ja, das ist nämlich genau der Punkt. Nicht alles kann man mit Geld lösen. Nicht alles kann man mit Geld beantworten und auch nicht überall ist Politik dran schuld. Das gehört einfach zu weit dazu. Ich meine, es ist total simpel und einfach, gebe ich gerne zu, immer auf die Politiker zu schimpfen. Aber das wäre halt, viel zu kurz gedacht, ist halt einfach so. Wie kann man sowas überhaupt lösen? Ich blick da wirklich mit Sorge drauf, weil wenn man mal guckt, heutzutage, es gibt ja hier Twitch und Streamer und Influencer und was weiß ich nicht alles und zu Hause sein und dieses olle Smartphone, wovon ich auch rege Gebrauch mache, ist Fluch und Segen zugleich, weil es verhindert irgendwie ein Stück weit auch diesen zwischenmenschlichen Kontakt. Also diese virtuelle Welt ist irgendwie die reale Welt geworden, hat sich alles so ein bisschen verschoben. Und vielleicht müssen wir halt auch genau da mal den Maßstab ansetzen. Wenn ich mal bei mir ins kleine Kuhdorf gucke, da haben wir auch geflüchtete Menschen, die sind in der Freiwilligen Feuerwehr, die engagieren sich beim Fußballverein, also die gehören einfach zur Dorfgemeinschaft dazu. Der ein Vater, der ist jetzt im Schützenverein ganz vorne mit dabei, das sind großartige Menschen. Und jetzt mache ich mal ein Gegenbeispiel auf, Berlin. Ich habe eine Dienstwohnung in Berlin, relativ nah bei mir bei, habe mal ein Hotel saniert, hat da 1000 Menschen reingesteckt und Thema Integration ist damit beendet. Kriminalitätsschwerpunkt on top gekommen, logischerweise. Und das macht ja ziemlich deutlich, dass wir, jetzt komme ich zu einem Zitat vom Altpräsidenten, Bundespräsidenten Gauck, unser Herz ist weit, unsere Möglichkeiten sind endlich. Das ist deshalb so wichtig, weil wir uns schon selbst auferlegen müssen, was geht und was geht nicht. Mhm. Und da sind wir noch nicht bei der Debatte, und das sagst du goldrichtig, wie schaffen wir es eigentlich gerade in den Bereichen der sozial schwachen Strukturen in Familien, diese Kinder mitzunehmen? Weil es ist doch nicht nur, längst nicht nur, wäre viel zu einfach und wäre auch falsch, nur eine Migrationsdebatte. Quatsch. Es ist eine Integrationsdebatte allumfassend. Und ich plädiere immer dafür, sich auch hier ehrlich zu machen. Ich bin bekanntermaßen Polizeibeamter, ich bin weder Psychologe noch bin ich Pädagoge. Ich habe da natürlich eine Meinung zu, bin aber kein Profi. Vielleicht macht es Sinn, mal so eine besondere Aufbauorganisation ins Leben zu rufen, so wie die Sicherheitsbehörden ja auch immer arbeiten bei Großlagen, und wirklich aus diesen Bereichen der sozialen Infrastruktur, Lehrkräfte, Jugendämter, Streetworker, Ehrenamt, Vollzugsbehörden, Jugendgerichte, ein Kompetenzteam zu bilden und sagen, so, liebe Freunde, was kann man denn wirklich machen? Weg von Geld, weg von Gesetzesnovellierung. Wie kann man Menschen wieder zusammenbringen? Wie sieht die Realität vor Ort aus? Was ist euer Arbeitsalltag? Vielleicht wäre das mal ein kluger und unaufgeregter Ansatz, einen Startschuss zu setzen. Wie gesagt, sich mit Menschen zu unterhalten, die jeden Tag damit zu tun haben.
Finde ich genau richtig. Ich will mal einen Vorschlag machen, weil warum ich mich wundere, dass das gar keinen so großen politischen Widerhall findet. Also die FDP streitet ja gerne, wollen wir jetzt einen verbundenen Ganztag, also Ganztag haben oder einen offenen Ganztag, wo die Eltern entscheiden, wie lange das Kind da ist oder nicht. Ich bin da sehr für einen verpflichtenden Ganztag, meine persönliche Meinung, würde den aber anders aufziehen. Ich würde genau die Leute, die du jetzt gerade skizziert hast, von Vereinen, Sportvereinen, Kunst, Kultur, Sport, Musik, Jugendhilfe in die Schulen holen. Die können ab mittags, nachmittags, ob das Grundschule, weiterführende Schulen sind, die Gebäude nutzen. Da sind ja tolle Räume, Kunsträume, Musikräume, Außengelände, Sportgelände, ist ja alles vorhanden. Könnte alles dort stattfinden, dass für die Kinder und Jugendlichen da ein Lebensraum anfängt zu entstehen, wo sie ja quasi die meiste Zeit am Tag verbringen, wo sie aber mit anderen Kindern und Jugendlichen zusammen sind, wo sie mit Erwachsenen zusammen sind, die ihnen Struktur geben, helfen, wo man auch ein bisschen von Problemlagen, die es so in der Stadt im Außenumfeld gibt, rauskommen. Ich glaube nur, also eigentlich schon fast auf der anderen Seite gesagt, wir werden es anders machen müssen als die letzten 50 Jahre, weil offensichtlich funktioniert es so nicht mehr.
Und genau, wenn ich da mal rein darf, weil ich bin jetzt gerade mitten in der Debatte, mein Großer, der geht jetzt in die Schule. Mhm. Das ist in Nordrhein-Westfalen eine formvollendete Katastrophe, das muss ich echt mal
sagen.
Erste
Klasse?
Oder der geht ab August dann September in die erste Klasse. Aber da stellt sich die Frage, ob ganztags oder nicht. Also erstmal, wenn man sich dafür entscheidet, das Kind ganztags betreuen zu lassen, muss man sich das auch finanziell erstmal leisten können. Das ist nicht ganz günstig. Wenn eine Familie sich das aber nicht leisten kann und dann zu der Erkenntnis kommen muss, das Kind nicht ganztags einschulen zu können, hat das zur Folge, dass die Ferienüberbrückung, wo sonst eine Übertreuung angeboten wird, nicht angeboten wird. Das heißt also, man muss die ganzen Wochen, 6 Wochen und alle anderen Ferien komplett selbst überbrücken und man muss heutzutage fast überall mit beiden Elternteilen berufstätig sein. Da fängt das absurde System ja schon an. Man stellt Familien vor Herausforderungen, die sie gar nicht garantieren können. Und wenn ich jetzt eine, ich sag mal, finanziell schwächere Familie habe, die intakt ist, beide berufstätig sind und das Kind nicht familiär weiter betreut werden kann, ist das Kind zu Hause alleine.
Ja.
Und so ist es. Und deswegen bin ich auch ganz dankbar auch um dieses Thema Ganztagsschule und wie kann das strukturiert werden. Da muss ich jetzt als Leidtragender, der das gerade live miterlebt, echt sagen, Nordrhein-Westfalen, das geht besser. Ja. Und deswegen gehört das mit zur Debatte dazu.
Absolut. Ich kenne mehrere Alleinerziehende, die ihren Job, Vollzeitjob, reduziert haben, weil sie sich den ganzen Tag nicht mehr leisten können, weil es so in die Struktur soll. Also irre Wendungen. Die Kinder waren da integriert, die haben da Bock drauf, Spaß dran, also ganz, ganz viele Facetten. An der Stelle wird es wirklich kaputt gespart. Ich glaube, da brauchen wir auch mal radikalere Ansätze, um Geld zu organisieren, um so einen Ganztag zu organisieren, weil jetzt schweifen wir so ein Stück ab, aber die Pädagogen, die da arbeiten, die werden ja auch alle katastrophal bezahlt und schlechte Arbeitsbedingungen. Also von daher ein riesen Baustelle, aber ich glaube, das ist eins der Themen, Sportvereine, Ehrenamt, Schule, um Prävention zu leisten können, damit Kinder und Jugendliche überhaupt nicht in diese Bereiche abdriften, teile ich voll und ganz. Wenn du willst, mache ich jetzt einmal einen Sprung, weil ich glaube, wenn man sagt, dass das unsere soziale Infrastruktur so in Schieflage geraten ist, müssen wir einmal drüber sprechen, wie kriegen wir die in den Griff? Wie kriegen wir aber, weil ich mir das auch aufgeschrieben habe, wie kriegen wir eigentlich wieder Respekt in unsere Gesellschaft rein? Und wo ist ja, finde ich, weil das ja was mit Respekt von Mann und Frau zu tun hat. Wenn ich mit Lehrern spreche, Lehrerinnen, die werden von gewissen Menschen einfach nicht mehr akzeptiert, respektiert. Wenn ich mit anderen, auch mit Lehrern spreche, die sagen, ja, die Eltern, die alles, was ich sage, wird immer in Frage gestellt. Ich kann mein Kind gar nicht durchsetzen, weil es immer zu Hause irgendwas anderes erfährt. Also Respekt in dieser Gesellschaft hat abgenommen und bei euch in den Berufen, egal ob das bei der Feuerwehr ist oder bei der Polizei, Sanitätern ist es ja am bildlichsten, dass der Respekt sich komplett verändert hat. Vielleicht kannst du das auch nochmal den Zuhörern einordnen, wo er nach deiner Auffassung das kommt, weil, also ich kann das immer nur aus meiner Jugend zurückersenden. Ich weiß noch, ein Bekannter von mir war selber Polizist, als er mal einmal im als kleiner Junge da in so einem Polizeiauto saß, du warst ja stolz wie Oscar, da einmal auf die Knöpfe drücken zu dürfen, die Sirene geht an, und hast ja mega, mega Respekt vor, bis heute ja, vor Polizisten. Jedes Mal, wenn ein Polizeiauto hinter mir herfährt, denke ich, oh Gott, was habe ich falsch gemacht? Da kriegst du ja direkt immer Panik. So, das hat aber, gehört mir ja schon fast zu einer Minderheit. Woher kommt denn so eine veränderte, so ein veränderter Respekt?
Das ist ein großes Thema. Ich hoffe, ihr habt jetzt ganz viel Zeit mitgebracht. Nein, ich mach's kurz.
Der Wolli hat vorher eine neue Karte reingetan, also es wird alles aufgezeichnet.
Okay. Ich mach's jetzt mal tatsächlich, ich versuch's kurz zu machen. Das hat nämlich ganz viele Facetten. Vielleicht erstmal zur Einordnung für die Menschen, die zuhören. In Deutschland wird alle 5 Minuten ein Polizeibeamter Opfer einer Straftat. Alle 5 Minuten. Rettungskräfte, Notärzte, Notfallsanitäter, also die RTW-Besatzung, gerade hier auch in Nordrhein-Westfalen, läuft mit Stich- und teilweise auch schutzsicheren Westen rum. Nicht, weil das sonderlich gemütlich ist, sondern weil es leider zwingend notwendig geworden ist. Und woher kommt das jetzt eigentlich? Ich glaube, vielleicht sollten wir mal das Positive voranstellen bei diesem so wichtigen Thema. Das Positive ist, dass die überwältigende Mehrheit der in Deutschland lebenden Menschen sehr respektvoll auf die Polizei blickt und auch mit Polizisten und Einsatz- und Rettungskräften in Gänze auch umgeht. Wir reden hier von einer immer größer werdenden, aber immer noch im Verhältnis kleinen Minderheit der Gewalt. Mhm. Ich glaube, das ist auch mal wichtig. Mhm. Aber, und jetzt kommt das große Aber, wie konnte sowas eigentlich passieren? Und jetzt muss ich etwas sagen, was ich mir immer gut überlege, weil es ein schwerwiegender Vorwurf ist. Aber ich glaube, der gehört ausgesprochen. Medien und insbesondere Politik haben da maßgeblich Verantwortung dran. Warum? Weil wir, ich kenne zigtausend Beispiele, könnte ich jetzt aufmachen, auch aus Nordrhein-Westfalen, wo Einsatzkräfte insbesondere in lebensbedrohlichen Einsatzlagen, also da, wo man mit Schusswaffe konfrontiert ist, reaktionär aufspringen und vor die Presse gehen und die Weltbevölkerung belehrt, und zwar immer in derselben Abfolge. Schreckliche Tat, Polizei, was war das für ein Verhalten? Das muss jetzt rechtsstaatlich untersucht werden. Dann machen sie eine Täter-Opfer-Umkehr. Dann wird groß angeschuldigt. Unschuldsvermutung gilt dann nicht für Polizeibeamte. Und dann ist am Ende des Tages, am Ende des Verfahrens alles in Ordnung. Also das rechtmäßige Handeln der Einsatzkräfte gegeben, aber man hört nie wieder was davon. Das löst eine Lawine aus, eine mediale Ächtungslawine, und jetzt kommt Social Media. Social Media ist da toxisch. Man, jeder kennt es, diese zusammengeschnittenen Videoschnipsel, jeder malt das so, wie ihm das gefällt, Klicks, Reichweite und immer weiter drauf und immer weiter drauf. Keiner oder wenige von diesen Menschen hinterfragen eigentlich, dass dieser Mensch, der da in der Uniform ist, ein Mensch ist, mit Gefühlen, mit Empfinden, mit Ängsten, mit Sorgen, mit Hoffnungen, dass der Mensch, der da in Uniform ist, niemanden gerne erschießt oder sonst irgendetwas. Und ich mache das jetzt mal ganz platt. Das sage ich den Leuten auch immer. Ein Messerangriff, wo die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, dass man heutzutage Opfer eines Messerangriffs wird. Im besten Fall kann man fliehen, um sein eigenes Leben zu schützen. In jedem Fall muss man aber wissen, ein Messerangriff unter 7 Metern ist nicht abzuwehren. Er ist nicht abzuwehren. Punkt. Wenn du jetzt fliehen würdest, läuft dir eine uniformierte Person entgegen. Was bedeutet das eigentlich? Diese uniformierte Person kennt dich nicht. Sie geht mit Wissen und Wollen in die Situation, um mit aktiver Handlung sein eigenes Leben zu gefährden, um deins zu schützen. Mhm. Das ist die Arbeit. Das ist auch das, was die Menschen vom Polizeibeamten erwarten. Und das ist auch ein Selbstanspruch. Und ich finde, wenn wir nicht respektvoll miteinander umgehen, ich sage nicht, dass nicht gesagt werden darf, da ist was falsch gelaufen, um Gottes Willen. Ich sage aber auch, gerade bei solchen Einsatzlagen, warum kann man sich nicht hinstellen und sagen, wir haben hier folgende Lage, ich verstehe den Durst der Medien nach Erklärungen, ich verstehe die Verantwortung von politischen Verantwortlichen, das auch erklären zu wollen, möglicherweise auch zu müssen. Ich verstehe nur diese Pauschalanschuldigung. Ich kann mich hinstellen und sagen, Sachverhalt XY, tragisch, dramatisch, schade, wie auch immer im Wording, das muss jeder für sich individuell entscheiden. Jetzt läuft das rechtsstaatliche Verfahren, die Profis, die Ermittlungsbehörden machen ihre Arbeit, sobald valide Erkenntnisse vorliegen, kommen wir nochmal neu. Und sollte sich dann in diesem Verfahren bestätigen, dass es zu rechtswidrigen Maßnahmen gekommen ist, dann kann man immer noch sanktionieren. Sanktionieren im rechtsstaatlichen Verfahren sowieso, aber auch gerne, wenn man dann möchte, in seiner politischen Verantwortung rhetorisch sanktionieren. Mhm. Wenn man sich als Politiker in solchen Sachen hinstellt und diesen lauten, immer radikaler werdenden, aber vor wenig Ahnung strotzenden politischen Stimmen mal Paroli bietet und sagt, stopp, stopp. Das ist ein Mensch, das ist ein schwerer Sachverhalt, hier gilt die Unschuldsvermutung, ihr habt keine Ahnung, wovon ihr sprecht, jetzt haltet mal die Klappe. Das macht richtig was. Das macht auch was mit der Gesellschaft. Wenn aber Politik hingeht, ich mache das jetzt mal pauschal mit Politik, wenn aber Politik hingeht und das befeuert, geht das weiter auf Social Media. Die Medien hauen drauf. Da gibt es so viele Fälle. Ich habe so viele Kolleginnen und Kollegen weinend bei mir im Büro sitzen sehen, die komplett kaputt sind. Und deswegen sage ich, ist da schon die rhetorische Verantwortung. Damit fängt es schon an. Und am Ende muss man halt auch sagen, und auch das wieder, Polizei in den Schulen, die gehören da rein. Das ist der Schutzmann, das ist die Schutzfrau, die sind großartig, die sind für euch da, ihr müsst da keine Angst vor haben. Bundeswehr, genau dieselbe Debatte. Ja. Wir sind irgendwie in so eine Stimmung reingekommen, dass man sagt, der Uniform ist irgendwas Toxisches, irgendwas Gefährliches, und vermischen das mit ganz vielen Debatten. Riesenthema, die damalige Black Lives Matter Bewegung, die nach Deutschland übergeschwappt ist. Das ist so absurd, weil du kannst die deutsche Polizei nicht mit der amerikanischen vergleichen. Das geht überhaupt nicht. Warum kann man nicht verantwortungsvoll mit solchen sensiblen Themen umgehen? Und deswegen sage ich, es fängt alles an in der Medienkompetenz und in der Rhetorik der politischen Verantwortung.
Also am Anfang, wo du angefangen hast, habe ich gedacht, oh Gott, was kommt denn jetzt und was ist das für eine These? Und da ist schon mit, also probiere ja gerade parallel darüber nachzudenken, ist aber mit Sicherheit was dran, weil ich die Debatte, die bei uns so läuft im Landtag, Bundestag, in der Gesellschaft, ja ähnlich verfolge, wo ich mich auch wundere, dass, also man kann ja festhalten, dass Politiker da so eine Art Geländegewinn versuchen, sich einen Vorteil zu verschaffen. Gibt den Ideologien in manchen Kreisen ja der Auffassung, dass Polizei automatisch mit Polizeigewalt zu tun hätte und dass die alles rechts wäre, die Polizei, und wir wollen eher was, eine linke Gesellschaft haben, wo wir gar keine Polizei möglichst haben, bis die ganz wenig überhaupt einen Einfluss haben. Geht ja die Frage auch von Bewaffnung und welche Art von Waffen eine Polizei haben darf, und das ist leider ein politischer Diskurs, den wir führen. Und in dem Augenblick schwappt mit Sicherheit solche Debatten wie aus den Vereinigten Staaten und anderen hier immer wieder rüber. Das stellt man fest, aktuell ja auch als Stichwort zu nennen, Minneapolis, ne? War es ja, glaube ich. Bin gerade überlegen, wo es ja nochmal die starken Übergriffe waren. Auf jeden Fall, das immer wieder rüberkommt. Und ich finde das auf jeden Fall eine ganz schwere Entwicklung. Jetzt ist es Pauschalurteil oder Pauschalforderung an Politik, das zu ändern. Also ich finde das richtig. Erwarte ich im Übrigen von Bundes- und Innenministern und Kanzlern und Ministerpräsidenten, aber auch von jedem Abgeordneten. Und wenn ich mich da jetzt an Ausschusssitzungen erinnere, deswegen, ich will das gerade mal wiedergeben, was du erzählt hast, da hatten wir einen Vorfall letztes Jahr in Bochum, wo ja ein Mädchen angeschossen wurde, ein Minderjähriges, in einer, wie ich ja auch alles gelernt habe, in einer sehr, sehr unüberschaubaren Situation, auch in einer ganz, wo auch mit Messern hantiert wurde und also ganz unüberschaubar war, wo das Mädchen angeschossen wurde, also in die Lage eines Polizisten. Wenn man dann irgendwann zu der Auffassung kommt, oder das ist ja auch eine Reaktion in Teilen, eine Schusswaffe einzusetzen und dann auf ein Mädchen zu schießen, also dieses Gefühl will ich ja selber gar nicht erleben. Es ist schon ganz hart, aber das erste Reaktion war tatsächlich, und deswegen gebe ich das gerade nochmal wieder, war, dass es im Ausschuss von politischen Kräften die große Kritik an der Polizei gab, ob sie da richtig gehandelt hat oder nicht. Und da lief ja, das war ein paar Tage her, da lief ja noch das komplette Verfahren, ob alles ordnungsgemäß abgelaufen ist oder nicht. Und vom gesunden Menschenverstand würde ich das ja ähnlich einordnen wie du. Also kein Mensch schießt gerne auf jemand anderen. So, das sind Notsituationen, wo das gemacht wird. Das hat aber deswegen viel kleineren vorweg, weil wir gerade eingangs darüber gesprochen, nichts anderes passiert ja an der Schule. Die Eltern, die nicht mehr den Lehrkräften glauben, sondern die Lehrkräfte in Frage stellen bei ihren Handeln, das passiert da im Kleinen, und wenn das im Großen die Politik und andere bei der Polizei machen, dann kann das schon gut sein, dass wir zu solcher Lage kommen.
Ich glaube, Also erstmal will ich vielleicht sagen, weil mir das auch total wichtig ist, damit ich auch in keinem einzigen Fall bei diesem sensiblen Thema missverstanden werde. Es ist ja Aufgabe von Politik, auch Aufgabe von Opposition, in Ausschüssen darüber zu debattieren, völlig klar. Und ich finde, in den geschlossenen Räumen darf auch alles gesagt werden, sollte, das ist die Verantwortung eines jeden Parlamentariers, alles gut. Es gibt halt aber auch eben genauso die nicht nur moralische, sondern auch die von Amts wegen, wie ich finde, mandantierte Verantwortung in der Rhetorik nach außen. Und ein Punkt, der so wichtig ist, es fängt im Kleinen an bei der Schule, ich würde sogar noch ein Stück runtergehen, in den Kitas.
Mhm.
Ich durfte ein Jahr, und zwar im vergangenen Jahr, Teil des Elternrats in der Kita sein. Das ist schon hochgradig spannend, was man da so erlebt und was man da so hört. Und gleichzeitig frustrierend. So, weil auch da stellt sich eine Sanktionsfrage. Wie geht man eigentlich mit Kindern um, die möglicherweise im Elternhaus nicht die Werte vermittelt bekommen haben, die man vermittelt bekommen haben sollte, in dem Umgang eines Miteinanders, Konfliktlösungen und, oder Unrechtsempfinden. Dass man ein Kind nicht, wenn man eine Schippe haben will, permanent schlägt. Unrechtsempfinden. Jetzt sind die Erzieher da und jetzt habe ich immer in meiner ganz naiven, kleinen, heilen Welt gedacht, naja, das wird ja dann sanktioniert durch die Erzieher. Ja, Flöte piepen. Weil Erzieher da auch problembehaftet unterwegs sind, denn die Eltern sind in jedem Fall bereit, sich nicht zu kümmern und fest entschlossen, sich dann zu kümmern, wenn es darum geht, wenn Sanktionen kommen. Das ist ja fatal. Und deswegen stelle ich mir dann immer die Frage, und die Frage kann ich halt einfach nicht beantworten. Da habe ich vielleicht auch keine Sensibilität, weil als Polizeibeamter habe ich da vielleicht auch ein anderes Repressionsempfinden. Was kann man machen, damit Erzieher im Kleinen und Lehrkräfte im Größeren auch wirklich Sanktionsmöglichkeiten haben, die realistisch sind? Das ist der Punkt. Aber das wird ein Polizeibeamter nicht beantworten können. Und deswegen glaube ich, dass das ein wichtiges Thema ist, will aber auch so ehrlich sein und sagen, bei mir kann da viel Meinung rumkommen, aber nicht unbedingt eine zielführende Lösung. Diese Frage.
Ich glaube, das hängt auch ganz viel von der Politik hier im Land ab, weil wir auch wieder Minister brauchen und Gesetzgebung, die denen auch diese Rechte an die Hand geben. Also absolut. Viele Sachen dürfen Lehrer gar nicht mehr machen, die zu meiner, unserer Jugend aktuell waren. Auch an rechtlichen Konsequenzen umzusetzen, darf so alles gar nicht passieren. Es geht ja bis hin zu Konsequenzen, also nehmen wir den einfachsten Fall, dass ja diskutiert wird, Sitzenbleiben abzuschaffen. So, du machst einen Fehler und machst keine gute Schulleistung, soll abgeschafft werden. Du hast Konsequenzen, dass auch ein Kind auch einer Strafe zugeführt wird bei Verhaltensänderungen, haben die Lehrkräfte faktisch gar keine Möglichkeit, das umzusetzen. Ich spreche da ja von Sachen, das erleben wir ja bis hin zu Straftaten, die begangen werden, wo Schüler Täter sind und das Opfer muss die Schule verlassen. So, ist aber der Regelfall. Das ist ganz wenige Ausnahmen, wo das umgekehrt gehandhabt wird, wo das Opfer dann an der Schule bleiben darf. Ganz viele umgekehrte Fälle. Bis hin, also banalste Sachen in der Kommunikation zwischen Lehrern und Eltern, also müssten wir jetzt die Schulleute nochmal mit reinholen, die es da sagen, also ich finde, die Grundsache ist, stärke ich als, genau was wir, was Polizisten einfordern, stärke ich als Politik den Lehrern den Rücken und sage vom Grunde nach halt, du hast die Profession gelernt, du bist der Profi, vertraue ich dir, Fehler passieren, dann muss man über die Fehler sprechen, aber vom Grunde nach vertraue ich dir und erwarte, dass du das umsetzt. Und das heißt, wenn ein Lehrer dann auch eine Regel oder eine Strafe ausgesprochen hat, gilt die. Und bei heutzutage ist es ja umgekehrter Fall, gehen die Eltern eben einmal hin und verklagen dann im Zweifelsfall die Lehrer. Und das hast du auf kleiner Ebene dann auch so. Dann wird der Respekt abgesprochen. Das ist das, was ich meine. Der Respekt, wenn die Lehrer eine Entscheidung trifft, dann muss ich die erstmal akzeptieren. Also ich weiß noch, als ich mich damals nicht dran gehalten hat, mein Vater dann beim Lehrer stand und dann hat der Lehrer das erklärt, hat mir gesagt, Marcel, das ist aber Scheiße gebaut und das machst du jetzt aber so, wie der es gesagt hat. Da wurde überhaupt gar nicht das in Frage gestellt. So, und also von daher, das ist, es ist ein Riesenproblem, mit welcher gesellschaftlichen Wertehaltung wir Politik machen. Davon bin ich felsenfest von überzeugt. Und damit sich so etwas nicht wiederholt. Und nichtsdestotrotz, finde ich, gibt es immer noch einen krassen Unterschied, das verbal in Frage zu stellen und auf der anderen Seite, ob das bei, klar, da waren dann Linksaktivisten dabei, auf Polizisten Steine und Kot zu werfen, wenn ich an Garzweiler Demonstrationen zurückdenke, wenn ich an Demonstrationen aktuell bei Pro und Contra AfD denke, wo dann Journalisten angegriffen werden, was ich mittlerweile von hier auch von unserer Landespressekonferenz regelmäßig höre, dass die angegangen werden, bis hin zu anderen Gewalttaten, die gegenüber Sanitätern ausgeübt werden, die Menschen, die nicht mal mit einer Waffe rumlaufen, die einfach da angegriffen werden. Also das sind schon krasse Verschiebungen, die ich einfach wahrnehme. Und das kannst du in Teilen vielleicht auf Migration zurückführen, aber auch nur in Teilen. Das ist in Großteilen auch ein gesellschaftlicher, kannst du sagen, Werteverfall. Ich frage mich nur, wo der herkommt, weil ich unterstelle jedem Polizisten, dass er da eben sich mit seinem Leben dafür einsetzt, dass es wir sicher sind. Also warum soll ich den angreifen?
Ja, also. Das ist ja Radikalisierungsprozesse, Extremismus. Ich sage ja immer, Extremismus müssen wir allumfassend bekämpfen, weil am Ende bekämpfen wir ihn sonst gar nicht. Und das tun wir nicht. Also wir bekämpfen ihn am Ende gar nicht. Wir haben einen Grundkonsens, sowohl in der rhetorischen als auch in der tatsächlichen Absichtserklärung, Kampf gegen Rechtsextremismus.
Ja.
Wobei ich da ein Klammervermerk sogar mache. Nicht ganz, denn es gibt auch türkische Ultranationalisten, die Grauen Wölfe.
Oh ja.
Da ist ziemlich leise, ziemlich leise. Und jetzt fängt das Problem an. Wir haben ja jetzt gerade in Nordrhein-Westfalen ganz prominent die Veröffentlichung der Faktenlage beim Thema Linksextremismus. Wir hatten im Bundestag-Wahlkampf hatten wir diese sogenannte Debatte über die 551 Fragen, Demokratieförder. Wo sind Querfinanzierungen? Welche NGOs stecken wo zwischen? Wie gehen wir eigentlich mit Organisationsstrukturen um, die sogenannte Antifa, die in jedem Teil des Verfassungsschutzberichtes der Länder und des Bundes prominenter Teil ist und immer größer werden, nur nicht verboten werden kann, weil sie keine Organisationsstruktur hat. Wie geht eigentlich die ein oder andere politische Kraft damit um? Der Berlin, also völlig irre, der Bundestagsabgeordnete aus Berlin-Neukölln von den Linken, der ein menschenverachtendes, polizeifeindliches Lied mitgesungen hat vom Deutschen Bundestag bis hin zu anderen prominenten Beispielen. Und dann sind wir aber schon auch bei dem anderen, und die haben übrigens gerade einen Schulterschluss, geeint in ihrem Antisemitismus, Islamismus.
Ja.
Religiöser Extremismus. Und was wir hier erleben, ist eigentlich gerade das Implodieren einer ideologischen Blase, die wir uns selbst auferlegt haben, dass wir nur ein extremistisches Problem haben. Die Realität ist eine andere. Und ich kriege das dann immer mit, wenn ich sage, das größte Problem für die Demokratie ist Linksextremismus, das größte Problem für Leib und Leben ist Islamismus. Ich sage das bewusst. Warum? Weil das größte Problem Rechtsextremismus bekämpfen wir ja. Gott sei Dank, richtigerweise. Aber die anderen nicht. Und jetzt wird es nochmal absurder, weil die merken gar nicht, dass sie die anderen damit stärken. Und zwar an allen Ebenen. Und ich glaube ganz fest daran, wenn es einen Grundkonsens gibt, dass wir Extremismus allumfassend mit gleicher rechtsstaatlicher Konsequenz und Wertigkeit bekämpfen müssen, weil es gibt keinen guten, schlechten und weniger schlechten Extremismus. Alle haben ein und dasselbe Ziel, den Frontalangriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung und auf unser Prinzip, wie wir hier in Frieden und in Freiheit und im besten Sinne der Vielfältigkeit zusammenleben wollen. Wenn wir das schaffen, nehmen wir richtig Potenzial von Radikalisierungsprozessen weg. Denn auch das ist richtig. Es ist viel zu platt, viel zu billig und einfach falsch, alle Probleme der Gewalteskalationen nur auf Migration zu begrenzen. Wer das sagt, der hat nichts verstanden und der hat übrigens auch kein Interesse an einer echten Lösung. Und deswegen schreibe ich auch viel dem Extremismus zu tatsächlich. Und da tun wir einfach viel zu wenig. Also sowohl Bund als auch Länder, da fehlt noch richtig PS.
Da könnte ich jetzt einen Punkt hinter machen, weil das besser hätte ich das gar nicht ausdrucken können. Das kann man tatsächlich, finde ich, vollkommen unkommentiert so stehen lassen. Vielleicht eine Anmerkung machen. Das, was ich glaube, was genau zu dieser Analyse dann passt und so eine Verstärker ist. Ich will jetzt nicht schlecht reden, weil ich eigentlich ein großer Fan auch davon bin, aber die sozialen Medien, die das natürlich nochmal krass befeuern auf eine Art. Du hast es eben vor dem Algorithmus angesprochen. Also wenn ich da manchmal selber unterwegs bin, wie schnell du da Sachen angezeigt bekommst, also ich tue mich mittlerweile ja sehr schwer, auch zwischen künstlicher Intelligenz und Realität und was ja auch nochmal mit getriggert wird, zu unterscheiden.
Die so. Tagesschau ja auch.
Ja, ja, aber die macht das extra. Wollen wir nochmal reinbringen. So. Deswegen machen wir hier mal einen objektiven, neutralen Blind-Podcast hier.
Ja,
ja, also war schon, ja. Ich will mit Blick auf die Uhr, weil wir ja probieren ja immer so eine Dreiviertelstunde bis maximal Stunde im Gespräch zu sein, vielleicht dann nochmal einen Sprung machen. Du hast das ganze Thema Extremismus ist angesprochen und finde ich auch genau richtig. Die Anmerkung, ich tue mich tatsächlich in der Politik oder habe ich große Sorge, dass es da im Moment tatsächlich die Kraft fehlt, überhaupt diese Themen mal überhaupt anzusprechen. Also wenn ich das mal einmal so benennen darf, beim ganzen Thema wird zwar immer in der Überschrift Extremismus gesagt, da sind wir dagegen, aber wenn man die Frage geht, was ist es denn dann und du sprichst gewisse Themen an, wird das alles verharmlost. Also ich kann mich gar nicht, auch da, weil es war für mich jetzt eine sehr prägende Zeit, dieser Wahlkampf letztes Jahr, im Wuppertal in die Dieb-Gemeinde, wo der von Kindern das graue Wölfe-Zeichen gemacht wurde. Ich habe nur die Frage aufgemacht, was erstens, wie kommt ein Kind auf diese Idee, das zu tun? Also es wäre so ungefähr wie im Kommunionsunterricht, ein Kind den Hitlergruß zeigen würde. Ich meine, was wäre dann in der Republik los? Zu Recht im Übrigen auch. Warum weiß ein neunjähriges Kind, was ein Hitlergruß ist? Warum weiß das, was ein Wolfsgruß ist? Und dann nicht nur eins, sondern drei Kinder. Die Gemeinde vertuscht das. So, das wirft ja Fragen auf. Und was macht die Gemeinde dagegen? Konnte keiner beantworten. Wird mir von allen anderen demokratischen Parteien vorgeworfen, ich wollte gegen eine Gemeinde stänkern, die eine Moschee baut. Sondern ich sage so, ja, so, das ist genau das Problem. Man wird automatisch in eine gewisse Ecke damit gestellt.
Also ich kann da ja ein ganzes Album von füllen.
Ja, das glaube ich.
Wie man in so eine Ecke gestellt wird und wie man auch gerne einfach falsch verstanden wird. Und genau das ist der Punkt. Ich nenne es ja gerne in dieser Überschrift der falschen politischen Korrektheit. Angst zu haben, Fakten zu benennen. Nichts an jedem einzelnen Wort, was du da gerade gesagt hast, ist nichts falsch dran. Ganz im Gegenteil, es ist im hochgradigen Maße verantwortungsvoll, das zum Thema zu machen. Schon zum Schutz der Kinder im Übrigen und auch anderen Generationen. Wie viele Menschen leben hier? Frankfurt. Da ist eine Moschee, die ist geschlossen worden, jetzt beten die da vor dieser Moschee. Knallharte Islamisten. Und auf der anderen Seite der Straße, jetzt, diese Woche passiert, und auf der anderen Seite der Straße sind iranische Frauen. Mit großen Transparenten, die sagen, liebe Freunde, vor diesen Leuten sind wir geflohen und ihr gebt denen hier noch eine Bühne. Bitte, liebes Deutschland, wir sind euch so dankbar, sorgt dafür, dass eine islamistische Steinzeit hier nicht intakt und installiert werden kann. Das sag nicht ich, das sagen diese Frauen. Und jetzt hat man zwei Optionen. Oder wie mit dem Wolfsgruß. Man hält die Klappe, weil man weiß, das wird wieder instrumentalisiert, es wird wieder ins falsche Licht gerückt und im schlimmsten Fall ist man dann ganz weit rechts außen verortet und dann kommt nochmal der nette Medienvertreter, der nur auf diesen Elfmeter ohne Torwart gewartet hat und dann ist vorbei. Oder aber man sagt, Verantwortung bedeutet, Wahrheiten anzusprechen und das unangenehme Echo, was eh kommt, auch mal auszuhalten. Weil die Konsequenz, wenn man dieses Echo nicht aushält, ist ja viel größer. Und zwar für die gesamte Gesellschaft. Und jetzt, ich sage das mal parteiübergreifend. Ich habe das auch im Deutschen Bundestag mehrfach den Parteien, den Fraktionen gesagt. Auf die Frage, wie man radikale Positionen und radikale Parteien ins Nirvana schicken kann, ist niemals die Antwort ein Verbotsverfahren. In jedem Fall aber die Antwort, die Anerkennung der Realitäten und dementsprechend ausgerichtete Politik. Und das ist genau das, was du da gerade gemacht hast. Wir haben hier ein Problem. Warum ist das so? Auch den Vergleich, denn er ist zulässig. Er ist so. Und was können wir eigentlich dagegen tun? Und all diejenigen, die so reaktionär, schon populistisch, dann da draufschlagen und dir das dann vorwerfen, das sind alles Menschen, die es nicht verstanden haben, nie verstehen werden oder aber in jedem Fall verantwortungslos handeln. Und das ist diese politische Korrektheit, an der wir leiden. Und deswegen kann ich einfach nur sagen, an alle da draußen, macht das zum Thema. Damit stigmatisiert man nicht, damit ist man kein Rassist, sondern ganz im Gegenteil. Man schützt Menschen, man schützt die Demokratie und man zeigt sich verantwortungsvoll. Und das ist das perfekte Beispiel von dem, was ich halt immer sage, liebe Leute, ihr müsst mich nicht toll finden, ihr müsst nicht meiner Meinung sein, aber hört doch wenigstens zu, was ich sage. So schlimm bin ich überhaupt nicht. Genau das ist die Reaktion darauf.
Ja,
ist so.
Ja.
Kann ich ein Lied
ziehen? Ja, und ich finde, du hast es eben mit einem Satz eigentlich nochmal skizziert, dass die Themen angesprochen werden muss, dass man sie nicht versteckt, sondern das ist das, was, das ist egal, welche Rolle wer hat, dass das heutzutage oftmals nicht mehr getan wird und dass wir uns alle ein Stück freier und mutiger machen müssen, das auszusprechen. Ich will zum Schluss zwei Fragen noch stellen, ja. Relativ kurze.
Okay.
So eine Standardfrage als Politiker an, das mache ich auch an Unternehmer oder wen auch immer. So, wenn du dir jetzt drei Sachen von der Politik wünschen könntest, die wir jetzt, wenn wir jetzt morgen machen wir eine Plenarsitzung hier und könnten das beschließen und dann wird das umgesetzt, was würdest du dir wünschen, damit erstens sicherer in Deutschland wird oder in Nordrhein-Westfalen wird und vielleicht auch den Polizistinnen und Polizisten besser geht? Also als Arbeitsauftrag an uns.
Erster Punkt, unbedingte rhetorische Wertschätzung der Einsatzkräfte. Zweiter Wunsch, eine gut strukturierte Besoldung, aber auch eine gut strukturierte Versorgung der Tarifbeschäftigten.
Mhm.
Und was ich mir für die Sicherheit wünschen würde, Extremismus bitte endlich allumfassend gleich zu priorisieren im rechtsstaatlichen Kampf.
Ich glaube, das kann man so sehr gut stehen lassen. Ich glaube, sehr, sehr, sehr gute Punkte und viele Baustellen, die wir auf jeden Fall da in Nordrhein-Westfalen zu erledigen haben. Also allein die ersten beiden, also letzten hatten wir gerade gesprochen, aber die ersten beiden auch große Debatten, die das angeht. Wenn ich mir manchmal so einen ganzen Sicherheitsapparat angucke, die Menschen, die da arbeiten, also manchmal frage ich mich auch für, deswegen komme ich fast zum Beispiel für das Geld und für die Herausforderungen, die man hat, puh, da muss ich auch viel Leidenschaft mitbringen. Deswegen wird vielleicht die letzte Frage, die ich eigentlich stellen möchte, ist, du hast dich ja mal irgendwann aus gewissen Beweggründen für diesen Beruf entschieden. Vielleicht hast du Lust, uns die mitzuteilen und dann zu sagen, also du musst jetzt wahrscheinlich dann ja sagen, aber würdest du das heute die Entscheidung nochmal genauso treffen oder würdest du lieber ich nur mal ein Influencer werden? Oder?
Also erstens, warum habe ich, wie bin ich auf diesen Beruf gekommen? Ich war nie irgendwie auf einem anderen Beruf. Du hattest ganz am Anfang ja beschrieben mit hier Polizeijacke und sowas. Ja. So war es bei meinem Onkel tatsächlich, ganz genau so. Und seitdem, da war ich 6, wollte ich zur Polizei. Würde ich diesen Beruf heute nochmal machen? Ich würde auf jeden Fall sagen ja, weil das ist einfach mein beruflicher Lebenstraum. Würde ich es meinem Sohn empfehlen, diesen Beruf zu machen? Nein. Das gehört auch zu weit dazu. Dafür muss ich erstmal vieles zum Besseren verändern, um das zu tun. Aber er ist ja so notwendig, denn ohne diese Polizei, die so großartig arbeitet, gibt es hier keine Freiheit. Und dann ist irgendwie alles nichts, das muss man so sagen. Und vielleicht mal so ein Klammervermerk, da wird nämlich viel, viel zu wenig drüber gesprochen, wenn sich wieder Menschen über Beamtenbashing auslassen oder sonst was. Ich möchte die Leute mal sehen, zugegebenermaßen ist jetzt bei der Polizei nicht so ein großes Thema gewesen, gehört zur Wahrheit dazu, aber ich möchte die Menschen mal sehen, die jeden einzelnen Tag, 8 Stunden am Tag sich Videos angucken zur Aufklärung von widerwärtigen, ekelhaften, insbesondere Männern im Bereich der Kinderpornografie und das unter der Besoldungsstruktur, das will ich mal sehen. Ja,
also
und das muss man halt auch mal sagen, es gibt halt Arbeitsbereiche in der Polizei, die weit über dem, was wir hier Streife laufenden, hinausgehen, wo ganz wenig drüber gesprochen wird, das sind für mich einfach stille Helden.
Ohne Ende. Ich finde, also da vielleicht an dem Punkt nochmal vielen Dank, dass du so ansprichst. Wir hatten ja im Vorgespräch, habe ich dir erzählt, dass ich ja im Untersuchungsausschuss Lüchte war, wo das quasi ja dann damals der Startschuss war, dass es öffentlich in Fokus gerückt worden. Ich war hier beim Landeskriminalamt, wo junge Leute, wenn ich mich erinnere, die waren 24, 25, genau das machen, was du gesagt hast, den ganzen Tag dieses Videomaterial anschauen, selber im Netz unterwegs sind und probieren, Täter aufzuspüren. Also was die, ich habe das gesagt, also so viele Psychologen können wir gar nicht einstellen. Also das ist nicht nur Hut ziehen dafür, sondern da fehlen mir teilweise die Worte, was die für eine Leistung bringen, das umzusetzen. Also ich meine, da muss sich jeder da mal, wir sehen immer die dann wegen Knöllchen einen rausholen. Das ist auch alles schnell gefahren, sonst ist auch alles richtig. Und das ist auch wichtig, ich will jetzt gar nicht schlecht reden, aber das sind andere sind ganz krasse Berufe, die da oder ganz krasse Tätigkeiten. Notwendig, leider. Leider.
Ist so.
Ja. Also, du hast es, finde ich, schön. Also, eigentlich nächstes Mal, wir machen das. Nächstes Mal kommst du einfach alleine und erzählst dir was, weil ich finde einfach, du hast das so schön klar und deutlich formuliert, das kriege ich gar nicht hin. Warum haben wir diesen Podcast gemacht mit dir? Du hast es zum Schluss eigentlich nochmal gesagt. Weil wir sind Partei der Freiheit und Freiheit funktioniert nur, wenn Menschen auch sicher sind. Das gehört miteinander zusammen. Wir sehen in Ländern wie Iran, was passiert, wenn Menschen nicht sicher sind. Dann sind sie nämlich auch nicht frei. Das hängt mit, ist in den Zeiten so deutlich wie niemals zuvor. Von daher ist es so wichtig, über all das zu sprechen. Und ich finde, einen Hinweis können wir doch den Zuhörern und Zuhörern geben. Schreibt uns gerne in die Kommentare eure Meinung, ob wir hier auf dem richtigen Weg sind oder ob ihr eine andere Erfahrung gemacht habt. Da freuen wir uns über jeden Hinweis, weil dann können wir auch in der Politik nur besser werden und Punkte entsprechend aufnehmen. Ich möchte dir ganz abschließend danken für wirklich das tolle Gespräch und nicht nur starke Nerven in dem Job, in beiden, einerseits als Polizist natürlich und auf der anderen Seite auch als Gewerkschaftler, die Sachen so deutlich und klar zu formulieren, aber auch so klar in der Position und trotzdem respektvoll und einordnend, dass es eben auch ein Für und Wider gibt und man eine klare Position dort braucht. Das ist aus meiner Erfahrung auch nicht üblich, dass das in jeder Gewerkschaft der Fall ist und dann mit jeder Profession, der man spricht. Von daher wünsche ich dir da ganz, ganz viel Erfolg und viel Aufmerksamkeit über alle Wege, die es gibt, weil nur je mehr Aufmerksamkeit du und andere erreichen, umso mehr werden die Leute das auch verstehen dann hoffentlich.
Ja, ich sage auch ganz herzlichen Dank und sag das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wo das Mikro noch nicht an war, macht unbedingt so weiter. Wir brauchen die FDP. Tatsächlich nicht nur Nordrhein-Westfalen, sondern bundesweit. Und dann wünsche ich viel Fortun für das, was da vor euch liegt. Es gibt ja viel zu tun und freue mich auf das, was noch kommt. Also auf die Liberalität, auf die FDP in Nordrhein-Westfalen. Dankeschön.
Vielen Dank. Danke dir.